mit diesen heiklen Themen ist es sehr, sehr wichtig, mit den Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Das haben wir jetzt ein Stückchen machen können, auch über den Martin. Und ich finde es unglaublich wohltuend, dass wir in der Bibel eine sehr grosse Offenheit haben, von Glaubenshelden sogar, die beschreiben, wie sie in gewissen Lebensphasen dermaßen an Anschlag gekommen sind, dass sie, man muss wirklich sagen, lebensmüde geworden sind und Todessehnsucht hatten. Ich möchte euch einen von diesen vorstellen aus dem Alten Testament. Kannst du mir die erste Folie geben? Das ist der Jeremia. Der Jeremia ist in einer top schwierigen Situation und er sagt, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Der Tag, an dem meine Mutter mich zur Welt brachte, soll für immer vergessen werden. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft brachte, du hast einen Sohn bekommen. Wäre ich doch im Mutterleib gestorben, dann wäre meine Mutter mein Grab geworden und für immer schwanger geblieben. Der Jeremia, ein Glaubensheld, ist lebensmüde. Er hat Todessehnsucht. Warum nur bin ich geboren, um ein Leben zu führen, das mir nichts als Leid und Elend bringt? Und ich finde das so wohltuend, dass die grossen Glaubenshelden sich nicht gescheucht haben, die innersten, schwierigsten Gefühle aufzuschreiben. Und wenn du da bist und mit ähnlichen Gefühlen zu kämpfen hast, dann könnte es dir unwahrscheinlich gut tun, die jemandem zu zeigen. Wenn sogar die grossen Glaubenshelden in der Bibel das aufgeschrieben haben, dass wir das sehen dürfen, wie viel wichtiger könnte es vermutlich sein, dass du mit jemandem redest. Das sind Gefühle, die sind nicht einfach verboten. Das sind Gedanken, die müssen wir nicht verdrängen. Nein, die müssen wir unbedingt mit jemandem teilen. Das ist so wohltuend. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass die Bibel und die Autoren der Bibel in einem Umfeld, in einem kulturellen Umfeld gelebt haben, wo Suizid sehr gesellschaftsfähig war, sehr gesellschaftlich akzeptiert war. Es geht sehr vieles zurück auf den Mann, den Sokrates. Sokrates war einer von diesen drei grossen griechischen Philosophen, der Sokrates, der Plato und Aristoteles. Und der Sokrates, der ist aus irgendwelchen Gründen zum Tod verurteilt worden und im Gefängnis gewesen. Aber man hat bewusst auch die Urteilsvollstreckung, hat man ein bisschen verzögert und man hat ihm eine Möglichkeit gegeben, zum Flüchen aus dem Gefängnis. Aber nein, der Sokrates hat den Tod gewählt. Das ist eine berühmte Szene da, er hat seine Familie, Frau und Kind und Freund, die ihm sagen, flücht doch! Er greift die Möglichkeit zum Gehen und er sagt, nein, ich wähle den Tod. Sehr stolz, sehr selbstbewusst und er trinkt den Giftbecher. Und von ihm aus ist dann immer eine grösser werdende Akzeptanz zum Suizid entstanden im griechischen Raum. Und der Plato schreibt über den Sokrates, er hat ja gewusst, wie sein Lehrer denkt hat darüber und er beschreibt das Denken von seinem Lehrer. Und das war folgendes: Ein Mann, welcher wahrhaft philosophisch sein Leben vollbracht, müsste getrost sein, wenn er im Begriff ist zu sterben und der frohen Hoffnung, dass er dort, also im Jenseits, Gutes in vollem Maße erlangen werde, wann er gestorben ist. Also was wir sehen da ist, dass Griechen gewisse Ideen hatten, was nach dem Tod kommt. Da gibt es ein Jenseits und das ist irgendwie gut, das ist irgendwie besser. Und weil es dort besser ist, kann man mit Hoffnung sterben und kann man sich auch durchaus das Leben nehmen. Und das ist ein ganzes Denken worden in dieser Kultur, nämlich, dass man so lange lebt, ein weiser, guter Mensch lebt, so lange, bis er gerüft wird. Bis er etwas passiert aus dem Jenseits quasi, wo man das Gefühl hat, jetzt werde ich gerüft und dann nehme ich mir das Leben. Und ein Beispiel ist der Zeno, der ist der Gründer vom Stoizismus, also das ist eine bestimmte philosophische Richtung, auch innerhalb vom griechischen Denken. Und der ist mal heimgelaufen und umgekehrt und hat sich den Finger gebrochen. Die einen sagen, es sei der Zeche gewesen und ich habe das Gefühl, es war vielleicht die Nase gewesen, aber wie auch immer. Er hat sich etwas gebrochen und er hat den gebrochenen Finger als den Ruf empfunden. Die haben schon fast darauf gewartet, sehnlichst, dann kommt der Ruf, endlich, dass ich gehen kann. Mein Finger ist kaputt, das ist bestimmt der Ruf. Dann sagt er, ich komme, warum rufst du mich? Und dann hat er sich das Leben genommen. Und wenn wir übrigens dann ins Römische, das ist ja so wirklich um die Zeit von Jeremia und ein bisschen später, wo wir da lesen, und zur Zeit vom Römischen Reich und von der römischen Hochkultur, gerade um die Zeit von Jesus, haben wir den Seneca, der letztlich sagt, Der Suizid ist nicht nur etwas, das uns dann an einen besseren Ort bringt, sondern ist ein Zeichen von der Freiheit des Menschen, von der Selbstbestimmung des Menschen. Und darum sollen wir es auch brauchen. Ich lese euch vor, was er gesagt hat, der Seneca. In jeder Art von Sklaverei gibt es einen Weg in die Freiheit. Wenn die Seele krank ist und unglücklich, kann ein Mann dieses Unglück selbst beenden. Egal in welche Richtung du deine Augen wendest, wirst du einen Weg finden, deinem Unglück ein Ende zu setzen. Siehst du diese Felswand? Dort unten ist Freiheit. Siehst du diesen Ozean, diesen Fluss, jener Brunnen? Dort unten sitzt die Freiheit. Und im römischen Denken hat man schon fast eine Glorifizierung gehabt vom Suizid. Das ist schon fast das Höchste, was ein Mensch machen konnte, als Zeichen, als Beweis, dass er ein freies Wesen ist, ist der Suizid gewesen. Die haben das Ding glorifiziert. Und in diesem Kontext, in diesem kulturellen Umfeld, schreiben und leben und leiden Menschen von der Bibel. Und ich finde es so wohltuend, dass die Bibel nicht von den Menschen zeigt. Wir haben in der Bibel ein paar wenige Suizide, die beschrieben sind. Der Samson, die den kennen, im Alten Testament. Der König Saul, der sich auf sein Schwert wirft. Ein paar andere. Und der berühmteste ist wahrscheinlich der Judas, der, der Jesus verraten hat und dann Suizid begangen hat. Und es ist spannend, dass die Begebenheiten nicht gerade moralisch verurteilt werden. Der Text ist sehr zurückhaltend, vor allem beschreibend. Die christlichen Ethiker sagen, dass alles, der Suizid fällt unter dem Gebot aus den 10 Geboten, du sollst nicht töten, das ist Selbsttötung. Die Bibel scheint da zurückhaltender zu sein. Die Bibel ergreift nicht gerade beim Beschreib von diesen Suizid Gelegenheit zu sagen, seht ihr, die haben gegen das Gebot verstoßen. Das wird nicht gemacht. Und es ist spannend zu sehen, dass das, was in der Seele abgeht von Leuten, die ringen, soll ich noch weiterleben oder nicht, sehr offen beschrieben wird. Und einer davon ist der Paulus. Und ich möchte mit euch zwei solche Stellen anschauen, wo ihr werdet denken, der Paulus hat so gedacht und empfunden? Lest es mal mit mir. Philipper 1, ab Vers 21 sagt er, Christus ist mein Leben. Und die meisten Christen hören da auf lesen, ganz ehrlich. Ihr müsst mal die ermutigenden Kärtchen anschauen, die da rumgehen. Nichts gegen die selber, aber sie hören meistens da auf. Und dann heißt er, er redet weiter, Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es zu sterben und bei ihm zu sein. Also der Tod wäre da, wo er vorziehen würde. Obwohl es mit Jesus super cool und lässig ist. Und jetzt sagt er, da gibt es etwas, was mich zieht dazu, dass ich dürfte sterben. Aber es gibt auch Gründe, warum ich noch könnte weiterleben. Und er nennt einen, er sagt, doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Der Paulus ist im Unterschied zum Jeremia. Der Jeremia ist eher ein schwermütig veranlagter Mensch. Der Paulus ist einer mit viel innerer natürlicher Energie, ein Sanguiniker, könnte man vielleicht sagen. Und er merkt, ich diene Gott und ich finde es cool, wie mein Dienst trägt Früchte. Und das könnte ein Grund sein, weil ich will noch ein bisschen mehr Frucht tragen, oder? Mein Dienst noch weiterführen, darum könnte ich ja auch leben. Und jetzt kommt ein Satz, wo ich das erste Mal gelesen habe und denke, das gibt es doch nicht, dass der in der Bibel steht. Paulus, der Grosse, das große Vorbild, sagt, deshalb, weil es Gründe gibt zum Gehen und Gründe zum Bleiben, weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Der Paulus stellt sich da als jemand dar, der vor einer Wahl steht. Soll ich sterben, soll ich leben? Und ich habe es kontrolliert. Es ist im Originalsprache vom Griechisch wirklich das Wort wählen dort, eine Entscheidung treffen. Er sieht sich als jemand, der vor einer Entscheidung steht. Jetzt Theologen debattieren, ist da der Paulus suizidal gewesen oder nicht? Und ein Argument ist, ja, in dieser Kultur hat man da eben, wenn es schwierig war, im Leben durchaus gesehen, dass man auch hat Schluss machen konnte. Und der Paulus stellt da nur eine rhetorische Frage. Also er tut so, als ob er müsste wählen und lebensmüde wäre, aber ist es eigentlich nicht. Okay? Das wäre eine Variante. Jetzt, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich habe das Gefühl, die Intensität und das Gefühl, das er beschreibt, die in mir sind, zeigen mir, dass er echte Sehnsucht hatte, zu gehen. Und Er kommt dann da und sagt noch einmal, er hätte ja jetzt gerade den Grund geben können, warum er weiterleben sollte. Aber er geht noch einmal durch und er sagt, ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach, das ist ein starkes Wort, zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Und jeder Griech hätte gesagt, jawohl, jetzt nimmst du dir das Leben, logisch. Und der Paulus, der geht dann weiter und er sagt, doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Und er sagt, darauf vertraue ich und deshalb werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wächst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. Also was wir da sehen, ist, der Paulus wählt, was für die anderen besser ist. Jetzt nicht alle, wo Selbstmordgedanken haben, sind in der Lage, das zu machen, was der Paulus da macht. Aber was der Paulus da macht, ist, er ist sich sehr bewusst, wie sie ihm innen aussieht und was seine Sehnsüchte und Gedanken und Gefühle sind, aber er wendet den Blick weg von sich selber und schaut die anderen an. Und er wählt, was für die anderen besser ist. Und da kommt beim Paulus auch das ganze biblische Menschenbild mit. Im griechischen, römischen Denken ist der Mensch ein Individuum, oder? Also man hat auch die Atome erfunden. Man schaut alles einzeln an, separat vom Rest. Und im griechischen Denken hat der Mensch vielleicht Beziehung, aber er ist nicht Beziehung. Und im hebräischen, biblischen Denken ist der Mensch von Grund auf ein Beziehungswesen. Und Entscheidungen, gerade auch von dieser Art, werden getroffen, unter Berücksichtigung vom ureigenen Wesen vom Mensch, dass er in Beziehung steht mit anderen. Und der Paulus sagt da, weißt du was, ich würde eigentlich gern gehen. Aber meine Entscheidung, meine Wahl kippt in die Richtung von dem, was für euch besser ist. Und wenn du am Kämpfen bist mit Gedanken, schaffe ich es noch heute, schaffe ich die Woche, könnte ich auch noch Schluss machen, dann wünsche ich dir Gnade, dass du deine Wahl kannst treffen aufgrund von dem, was besser ist für die Menschen um dich herum. Von denen, die dich lieben, von denen, die dich brauchen, von denen, die sagen, du hast nur einen Auftrag an uns. Ich wünsche dir die Gnade, dass du so könntest die Entscheidung treffen. Beim zweiten Text bringt der Paulus einen weiteren Grund, warum er das Leben wählt. Da heißt es 2. Korinther, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, das ist ein Bild für den Körper. Also irgendwie die Finger und das Hirn und der Kopf und die mangelnden Haare und alles gut. Da haben wir dann gehört. Also, das irdische Zelt ist der Körper. Solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt. Kennst du das? Wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Merkt ihr, der Paulus ist nicht nur am rhetorischen Fragen stellen. Das ist meine persönliche Meinung. Nein, es war existenziell wahr für ihn. Er sagt dann, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Was er da sagt, am liebsten wäre es uns, wenn wir gar nicht müssten sterben. Wenn wir einfach so machen und dann hätten wir den Auferstehungsleib, den neuen, gerade, und das wäre schon cool, gell? Das wäre super, weil der Tod ist an sich für uns, die Jesus kennen, nicht so ein Problem, aber das Sterben, sehr, sehr wohl. Und wenn der Paulus da sagt, ist, ach, ich habe Sehnsucht, nicht müssen sterben. Dann sagt er, unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu können und für immer beim Herrn zu sein. Kennst du die Sehnsucht aus deinem Leben? Das sind ganz drängende Gefühle, die da entstehen können. Und der Paulus hat die gekannt. Und das Spannende da ist, jeder Griech hätte dem Paulus gesagt, jawohl, im Jenseits ist es besser. Und das ist der Grund, um dir das Leben zu nehmen, lieber Paulus. Das Spannende da ist, dass der Paulus sagt, jawohl, im Jenseits wird es besser, aber auf geheimnisvolle Art ist da, was im Jenseits besser ist, wird bei ihm zu einem Grund, zum da weiterleben. Er tickt völlig anders. Leset mit mir, was er jetzt sagt. Daher, weil es im Jenseits Jesus ist und wo ich her möchte, daher haben wir auch nur ein Ziel. so zu leben, dass er Freude an uns hat. Wer hat Freude an uns? Jesus. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Und doch genau wieder das Beziehungsmäßige führen, dem Paulus. Er versteht sich selber und den Mensch als ein fundamental auf Beziehung ausgelegtes Wesen. Und er sagt, er wählt in dieser Frage das, was für die anderen, für seine Mitmenschen besser ist, aber er wählt eben auch das, was für Jesus besser ist. Er sagt, ich wähle das, was bei Jesus möglichst viel Freude auslöst. Er schaut Jesus an, er hat sich wirklich, man muss sagen, verliebt in den Jesus. Und er möchte so entscheiden und handeln, dass es Jesus möglichst viel Freude bereitet. Wieder, der Paulus ist fundamental auf Beziehung aus. Und ich wünsche dir auch die Gnade, zuerst einmal, dass du könntest Jesus so gern überkommen wie der Paulus. Da ist das Fundament von dem, wenn du Jesus nicht so kennst, wenn du denkst, Jesus ist einfach irgendein Gott und du seine Liebe noch nicht hast können spüren, dann wird der Grund nicht verheben bei dir. Aber ich wünsche dir Gnade, dass du dich könntest in Jesus so verlieben wie der Paulus. Und dann, wenn es schwierig ist im Leben, Gnade, dass du entscheidest und wählst, so wie es Jesus am meisten Freude macht. Also wir haben zwei Gründe, die Paulus dazu führen, in der Seelennot am Rand vom Lebens das Leben zu wählen. Aber es gibt nochmal einen. Im allernächsten Vers redet Paulus über etwas ganz Wichtiges. Ich lese den vorhergehenden Vers nochmal und führe uns über in den nächsten. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude, Jesus Freude, an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn, und jetzt kommt die Begründung, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und jetzt kommt ein typisch christliches, biblisches Thema, dass der Tod ein Zeitpunkt ist, wo dann auch eine Beurteilung von unserem Leben hineinkommt. Da ist von einem Richterstuhl von Jesus dreht. Jetzt, wer muss denn da erscheinen? Das Wort ist wir. Also die den Brief überkommen, das sind Christen gewesen, und der Paulus, wir. Nicht ihr, sondern wir. Also der Paulus muss da auch vor den Richterstuhl von Jesus. Das heisst, und jetzt gehen wir mal davon aus, der Paulus ist im Himmel, der Paulus ist gerettet. Das heisst, da gibt es eine Art, wie ein, ich nenne es jetzt ein Gericht der Gläubigen. Wer an Jesus glaubt, der kommt auch in ein Gericht. Und bei dem Gericht, und das ist jetzt ganz zentral, geht es nicht um die Frage, bist du verloren, kommst du in die Hölle oder bist du gerettet? Das ist nicht die Frage bei diesem Gericht. Etwas völlig anderes steht im Vordergrund, ich lese es euch vor. Was wird dort entschieden bei diesem Gericht? Dann wird jeder den Lohn, und jetzt hören wir gerade mal auf Lesen, leset nicht, ich gehe wieder retour. Kommen wir gerne den Zahltag über? Das ist für mich ganz eine schwache Antwort. Ihr seid sehr schweizerisch korrekt. Kommt ihr gerne den Lohn über? Oh ja. Ich komme auch gerne über. Ja, in einer guten Woche, morgen in einer Woche. Versteht ihr? Ich weiss jetzt schon, wenn der Lohn kommt. Ja, kommen wir gerne über. Jetzt bei dem Gericht geht es darum, dass du deinen Lohn überkommst. Und über das haben wir vor einigen Jahren relativ viel geredet in der Gemeinde. Die in der Zwischenzeit dazugestossen sind, haben halt das Ganze nicht so gehört. Aber da ist von einem Lohn dreht. Dann wird jeder den Lohn für was erhalten? Für das, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Also, die Frage, wo du die Ewigkeit verbringst, wird entschieden aufgrund von deinem Glauben an Jesus. Aber wie du als Christ lebst, das hat einen Einfluss auf den Lohn, den du bekommst, auf deine ich brauche jetzt mal das Wort, Leistung, auf deine guten Werke. Und da in diesem Text wird gesagt, Jesus, der Paulus sagt, ich möchte, dass Jesus besonders viel Freude hat an mir, weil er mir viel Lohn kann geben kann. Und das ist wie ein bisschen mein Lehrmeister. Ich habe super abgeschlossen bei der Lehrabschlussprüfung als Mechaniker. Wisst ihr, wer sich fast am meisten gefreut hat? Das war mein Lehrmeister. Der Kasper Furrer. Der hat gemacht, yes, der Paul. Der hat sich richtig gefreut, weil ich bin nicht so gut gewesen vorher. Und er ist reingekommen, so im letzten halben Jahr, und hat noch eine Erfolgsgeschichte aus mir gemacht. Okay? Ich bin echt am Versägen gewesen. Ich war so am Vierer am Rumknabbern gewesen. Und ich sage jetzt nicht nur Noten, die ich hatte, aber der, der sich am meisten gefreut hat, war der Chef gewesen. Und das ist da genau gleich. Jesus, wenn wir zu ihm kommen, möchte er uns einen Lohn geben für das, wie wir gelebt haben, für unsere Treue, für unseren Dienst an den anderen. Und er wird sich am allermeisten freuen, wenn er uns ganz viel geben kann. Das ist der Gedanke da. Also es gibt eine Einschätzung von dem, wie wir gelebt haben als Gläubige. Aber bei dem Gericht geht es nicht um die Frage, sind wir gerettet oder nicht, sondern geht es um die Frage, was für eine Belohnung kommst du über? Und die soll prägt sein von Freude. Und da haben wir ein ganz wichtiges Thema, nämlich wenn wir jetzt zurückgehen in die Kirchengeschichte, in dem Umfeld, in dem griechisch-römischen Umfeld, wo Suizid glorifiziert worden ist, haben irgendwann die christlichen Theologen gesagt, wir haben die Nase voll von dem. Und der immens einflussreiche Kirchenvater Augustin hat gesagt, ihr nehmt euer Leben, weil ihr im Jenseits ein besseres Leben neu erhofft. Weißt du was? Im Jenseits dürft ihr nicht ein besseres Leben erfahren, sondern ihr werdet in die Hölle kommen, wenn ihr euch selber das Leben nehmt. Und er hat den Suizid als eine unvergebbare Sünde deklariert. Und das ist etwas, was tief in den Knöcheln sitzt, bis heute. Besonders in katholischen Gebieten, wo man zum Teil die durch Suizid sterben, nicht begrabt, auf dem Friedhof. Oder? Da ist die Überzeugung da, wer sich das Leben nimmt, der kommt in die Hölle. Egal, was war in seinem Leben, egal wie gut oder schlecht er gelebt hat, beende dein Leben mit dem Suizid und du landest in der Hölle. Das ist so die Überzeugung. Und der Gedanke dahinter ist der, dass du beim Suizid eine Sünde hast, wo du gar nicht mehr um Vergebung bitten dafür. Du bringst dich ja um, dann kannst du gar nicht mehr um Vergebung bitten. Und diese Logik, die finde ich rotzfalsch. Weil, stellt euch mal vor, ich bin ein ziemlich guter Christ, oder? Aber es hat immer noch Sachen in meinem Leben, wo ich mir zum Teil gar nicht bewusst bin. Wo ich gar nicht kann um Vergebung bitten, weil die mir gar nicht bewusst sind. Ich werde meiner Meinung nach noch mit unvergebener Sünde oder mit Sünde, die ich nicht um Vergebung bitten konnte, dafür in der Ewigkeit oben ankommen. Ich glaube, ich werde in der Ewigkeit oben ankommen und Jesus wird noch ein Gespräch haben mit mir und sagen, Paul, da, da und da. Und dann werde ich möglicherweise noch um Vergebung bitten. Dann kann man ja sagen, dann kann man ja pauschal um Vergebung bitten für alle Sünden, die ich gemacht habe und noch wird machen. Ja, aber dann könnte man ja auch für den Suizid um Vergebung bitten, wo man wird machen. Die Logik funktioniert überhaupt nicht. In der Bibel wird nicht gesagt, dass wir aufgrund von unserem religiösen Reinigungsleistung gerettet sind. Also haben wir für alle unsere Sünden um Vergebung bittet. Wir werden nicht aufgrund von dem gerettet, sondern aufgrund von was? Ob wir an Jesus Christus glauben. Das ist total wichtig. Und für mich ist es keine Frage, dass Leute, die durch Suizid sterben und an Jesus glauben, dass die gerettet sind. Sie sind ein bisschen weniger lange in der Firma gewesen und kommen vielleicht ein bisschen weniger Lohn über. Es wird trotzdem von Freude geprägt sein. Das ist meine Überzeugung. Warum? Weil der Tod von Jesus durch alle Böden durchhebt und ganz sicher nicht plötzlich aufhört. Wenn jemand eine psychische Krise macht, die dermaßen krass ist, dass er sich das Leben nimmt oder vielleicht auch sehr, sehr bewusst sich das Leben nimmt. Wir kommen nicht automatisch in die Hölle durch Suizid. Das ist meine tiefe, tiefe Überzeugung. Und diese Stelle bringt das zum Ausdruck. Der Paulus redet von so nicht, er redet vom Tod, er redet von Wahl und er bringt den Richterstuhl Christi ins Gespräch, wo es nicht darum geht, wo verbringen wir die Ewigkeit. Und das ist ganz wichtig. Der Paulus, der hat da einen weiteren dritten Grund, warum er das Leben wählt. Er wählt das Leben, weil es für die anderen besser ist. Er wählt das Leben, weil es für Jesus besser ist. Aber er wählt ganz schlicht und ergreifend auch das Leben, weil es für ihn besser ist. Der Paulus, das sehen wir an vielen Stellen in der Bibel, ist scharf auf mehr Lohn. Nicht, weil er Lohn geil wäre oder so, sondern einfach, weil er weiss, der Lohn, das, was Jesus mir gibt, das ist das Kostbarste. Ich darf bei ihm sein und er ehrt mich für das, was ich gelebt habe für ihn. Da will ich maximalen Lohn erreichen. Und der Paulus wählt das Leben, weil er sagt, ich habe noch mehr Lohn zum Verdienen, wenn man so sagen kann. Der Paulus wählt, was für ihn besser ist. Und das ist Gnade, die ich dir wünsche. Ist, dass durch den Heiligen Geist wirklich du darfst eine gute Wahl treffen. Eine, die für die anderen besser ist, eine, die für Jesus besser ist und eine, letztlich, die auch für dich besser ist. Und ich lade jetzt die Band ein, zum Führen kommen. Ich werde dann nach den nächsten Liedern werde ich noch mit uns beten, aber wir möchten jetzt einfach nochmal kommen mit dem. Mit diesen Nöten, mit diesen Fragen, mit diesen Situationen, wo wir drinstehen. Egal jetzt, wie schwerwiegend die sind oder vielleicht einfach nur halb schwer oder vielleicht nicht so schlimm. Aber wir möchten wirklich zu Jesus kommen und ermutigende Lieder nochmal singen. Und während dieser Zeit ist hinten auf der linken Seite vom Saal werden Leute da sein, die bereit sind, mit dir zu beten. Einfach, du kannst dort hergehen, du musst gar nicht sagen, was los ist in deinem Leben. Du kannst einfach sagen, bet für mich, ich habe es nötig. Vielleicht ist es gar nicht so dramatisch in deinem Leben und du möchtest einfach ein Gebet bekommen. Dann bist du herzlich willkommen, um das zu machen. Du kannst auch erzählen etwas, wenn du möchtest, aber die Leute sind da, um wirklich dir zu dienen. Und das Licht, von dem wir jetzt werden singen, die Kraft, die Perspektive, vielleicht willst du für dich beten lassen, dass Jesus ganz neu deine Augen öffnet, für das, wie wichtig dass du bist für dein Umfeld, wie kostbar du bist für Jesus und wie gross die Berufung ist, die Gott auf dein Leben legt. All diese Sachen, dass du vielleicht neu geöffnete Augen bekommst. Herzliche Einladung nachher dann auch, um für dich zu beten lassen. Ich lade euch ein, zum Aufstehen und jetzt nochmal mit diesen Liedern zu Jesus zu kommen. Danke, Jesus, dass wir zu dir kommen können. Wir danken dir für die unwahrscheinliche Ehrlichkeit, die wohltuende Offenheit, die wir sehen bei deinen wichtigsten Leuten in der Bibel, wo die schwierigsten Gefühle nicht verdrängen, nicht abdrucken, sondern zum Ausdruck bringen. Und danke, dass wir das lesen können in deinem Wort. Und wir kommen jetzt auch nochmal einfach einig zu dir. Mit unseren Situationen, egal wie einfach oder wie schwer das sie sind. Und wir möchten einfach bei dir nochmal aufdanken. Danke, dass du unsere Gebete hörst. Und dass du antwortest. Und dass du da bist. Dass du real bist. Dass du nicht einfach ein Witz oder eine psychologische Erklärung bist, sondern wirklich konkret und real anwesend bist und zu uns kannst reden und neue Helligkeit, neue Freude kannst in unsere Seele bringen und Kraft zum Leben. Amen.